Grundlagen zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstephan von und mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute: Birnengitterrost. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe. Hier ist Weinstephan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn Sie später mal als Ingenieur von der Fachhochschule hier fertig sind und das Arbeiten anfangen und dann vielleicht mit Hobbygärtnern hier zu tun haben, Privatkunden oder Verbandstätigkeit, dann gibt es natürlich im Bereich dieser Beratung neben vielen anderen Themen mit Sicherheit ein, ich sage mal, ewiges Thema, was Sie eigentlich nahezu im Schlaf beherrschen müssten. Dafür machen wir mal einen eigenen Podcast dazu. Und zwar geht es um eine wichtige Pilzkrankheit, den Birnengitterrost. Gymnosporangium sabine, wie er gut fachlich heißt, auch als Gymnosporangium fuscum hier bekannt. Zum Thema Rostpilz haben wir schon mal einen eigenen Podcast gemacht. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr auf ins Detail gehen, aber da schon mal drauf verweisen. Das ist ein recht komplizierter Zyklus, den gucken wir uns gleich auch mal ein bisschen genauer an. Aber vorweg schon mal so ein paar grundsätzliche Hinweise zu diesem Birnengitterrost. Das ist ein Pilz, der da einen Wirtswechsel vollzieht zwischen Wacholder und Birne. Fachjargon, Wirtswechsel ist ein heterozystischer Rostpilz. Besonderheit bei diesem Rostpilz ist jetzt, dass er vier der statt sonst üblichen fünf Sporenformen ausbildet. Und zwar im Speziellen werden die sonst üblichen Sommersporen, also diese Uredosporen, werden hier nicht gebildet, fallen also weg. Also statt einem makrozyklischen Kreislauf haben die jetzt hier nur einen mikrozyklischen Kreislauf und dieser Fachtypus wird dann die sogenannte Obsistyp noch bezeichnet. Gut, aber das ist nur so fachlich bezogen am Rande. Diese Zusammenhänge zwischen Wacholder und Birne sind jetzt schon längere Zeit bekannt gewesen, auch im vorletzten Jahrhundert. Also es gibt ja bereits Literaturhinweise um 1830 rum, die schon gesagt haben, nein, mit dem Wacholder und Birne, wenn die zusammen sind, dann tauchen da diese Probleme auf. Endgültig geklärt, also versuchstechnisch konkret bewiesen worden ist dann dieser Wirtswechsel in entsprechenden Experimenten erst im Jahre 1865 von Örstedt. Heute ist der Pilz, dieser Birnengitterrost, in Europa, Asien und Nordamerika bekannt und weit verbreitet. Nach Nordamerika wurde übrigens von Europa hier nach Nordamerika eben verschleppt. Man vermutet wahrscheinlich mit infizierten Wacholderarten. Das war also im letzten Jahrhundert so, sagen wir so grob 1930 bis 1960 rum und ist heute also speziell hier im Bereich Kalifornien und Britisch-Kolumbien hier etabliert. Gut, dann schauen wir uns erstmal den Zyklus und Symptomatik von diesem Birnengitterrost an, bevor wir uns dann noch näher da auf die Maßnahmen im Sinne von Vorbeugung und Bekämpfung stürzen. Gut, da wollen wir uns mal zum Bereich Zyklus und Symptomatik mal diesen Birnengitterrost ein bisschen näher anschauen. Das ganze Spielchen fängt das jetzt, fängt das jetzt im Frühjahr auch an, so eben jetzt hier so April, Mai, wo sich an den Wacholdertrieben, teilweise auch an den Zweigen oder Ästen, bilden sich jetzt hier die entsprechenden Teleute-Sporenlager. Die Sporen selber sind zweizellig und dickwandig und haben einen langen Stiel und der Sommer erscheint er dann hier braun gefärbt, so ein bisschen galliertartig, die dann bei einem feuchten Wetter, also feucht-nassen Regenwetter, quillen die dann ja sehr schnell auf, können aber auch bei Trocknen wieder zusammenschrumpfen. Dieser Vorgang kann auch ein paar Mal hier vollzogen werden. Und an diesen Teleute-Sporen werden jetzt die Basidiosporen gebildet, die dann einfach mit dem Wind weiter verbreitet werden. In der Hoffnung, einfach letztendlich auf irgendeiner Birne hier zu landen. Alles andere stirbt ab, weil es können diese Basidiosporen nur auf einer Birne hier die Blätter infizieren. Von der Entfernung her, also versuchstechnisch, sind also mehrere hundert Meter auf jeden Fall bewiesen, dass hier eine Übertragung bei Winden möglich ist. Es gibt aber auch Versuche oder Hinweise, zumindest aus der Literatur, dass auch Entfernungen jetzt zwischen Wacholder und Birne über 500 Meter hier Infektionen in der Birne möglich sind. Wenn die Birne, die Blätter dann infiziert worden sind, zeigen sich dann symptomatisch, denn im Frühjahr auf den Blättern auf der Blattoberseite erstmal solche kleineren gelblichen Stellen, die fallen nur so ein bisschen auf. Diese verfärben sich aber dann, werden deutlich orange-rot und auch vom Größe her weitet sich hier der Durchmesser so auf 5 bis 10 mm. Und wenn man genau hinschaut, sieht man innerhalb dieser orange-roten Flecken dann noch kleine schwarze Kügelchen. Das sind diese Fruchtkörper, die im Rahmen von diesem Rostpilzzyklus gebildet werden, nämlich hier diese Spermogonien mit den Spermatien. Blattunterseits an diesen gleichen Stellen, dann eben synchron, nur etwas später Richtung Sommer hinein, werden dann die Erzidien gebildet. Diese Zilien fallen dann optisch deutlich ins Auge, bei denen nämlich so als richtig hervorstehende Warzen oder Höcker gebildet werden. Und das Besondere ist jetzt bei diesen Höckern, dass die an der Spitze jetzt noch zusammenhängen, aber weiter unten das komplett die Wand längs aufgerissen ist. Und da das Ganze so eine gitterartige Struktur bekommt, und da hat der Pilz seinen Namen herbekommen, eben Birnengitterrost. Und die eben hier im Sommer, Spätsommer gebildeten Erzidiospuren werden wieder mit dem Wind weiter verbreitet, aber jetzt eben retour, oder das Ziel ist es jetzt hier, irgendeinen Wacholder zu erwischen und den über eine Nadelinfektion zu infizieren. Der Pilz dringt hier nahezu unsichtbar ein, wächst dann hier Richtung Äste und Zweige, und erst ungefähr nach 1 bis 2 Jahren wird dann hier an diesen Ästen, Zweigen, wie wir es zu Beginn geschildert haben, dann wieder diese Telautospuren gebildet und der gesamte Kreislauf ist dann wieder geschlossen. Wichtig ist schon mal jetzt vorab zu wissen, ein Wacholder, der einmal infiziert worden ist, bleibt zeitlebens infiziert. Und bei der Birne ist es so, die Birne muss jedes Jahr wieder neu im Frühjahr hier von diesem Wacholder her infiziert werden. Was auch vielleicht noch wichtig ist, die Birne ist bezüglich eines Befalls mit Birnengitterrost relativ tolerant, was also die Fleckenzahl angeht. Also 3 bis 4 Flecken pro Blatt verträgt so ein Birnbaum, wie gesagt, schon. Wollen wir sehen, welche Maßnahmen wir jetzt hier zur Vorbeugung und Bekämpfung von Birnengitterrost unternehmen können oder empfehlen können. Das fängt im Prinzip so mal, wenn man die einzelne Biologie sich anschaut, bei der Strategie an, ja, Entfernung einer der beiden Partner. Das ist immer die Frage, was ich schützen will. Will ich die Birne schützen oder den Wacholder? Dementsprechend hat der andere, ich sag mal, im Prinzip zu verschwinden. Das ist natürlich schwierig im öffentlichen Bereich. Überall gibt es irgendwelche Friedhöfe mit dem Wacholder und in Privatgärten und Parks. Also das ist sehr schwierig, da irgendwo auch aufgrund der doch gewissen räumlichen Entfernungen, die man hier haben müsste, hier irgendwo das zu schaffen, dass man eben hier die Birne schützt, indem man in einem sehr weiten Radius alle Wacholder, Bäume oder Büsche hier irgendwo entfernt. Wichtiger Punkt, also zweite Maßnahme, zweiter Aspekt wäre Stichwort Arten- und Sortenwahl, damit verbundene Anfälligkeit. Beim Wacholder, wie gesagt, ganz wichtig, auch weil sie auch stark ausgeprägt zwischen im Prinzip kein Befall mit Birnengitterrost bis starker Befall bis Totalausfall. Es gibt da extra Listen, die man sich hier zu Rate ziehen muss. Vom Grundsatz her kann man sagen, sehr viele Sorten von Juniperuschinensis oder von Sabina sind also hier sehr anfällig, aber auch manche, muss man fairerweise dazu sagen, Chinensis-Sorten haben ja keinen Befall, also da brauche ich schon meine speziellen Listen, um hier nachgucken zu können. Kein Befall, weiß man aber, ist bei Juniperus communis und eben in der Regel bei diesen flachen oder kriechenden Arten, wie Juniperus horizontalis oder Juniperus squamata. Wesentlich würde man sich aber hier bei dem Wacholder auf die Erkenntnisse oder die Studien von Schweizer Forschungsanstalten Werdenswil stützen, die hier die bekanntesten Listen zur Wacholderanfälligkeit hier herausgegeben haben. Aber eben wichtig, es geht alles nur um Wacholder. Ich könnte da irgendwelche anderen Nadelgehölze pflanzen, dann habe ich mit Birnengitterrost natürlich per se gar kein Problem. Bei der Birne sind diese Anfälligkeiten, also Sorten, Arten und so weiter, weniger stark ausgeprägt. Es gibt natürlich solche Trendmeldungen, man kann schon sagen, vom Grundsatz her gelten jetzt als hochanfällig, zum Beispiel die Sorten Verdi, Conference oder Cascade, als anfällig Alexander Lucas und Williams Christ, und die Sorte Malfin Concord würde sie hier nur sehr wenig oder kaum befallen. Aber diese Ausprägung ist nicht jetzt so massiv wie Malfin hier bei den Wacholderarten und Sorten. Bei der Birne wäre noch zu beachten, im Wesentlichen geht es immer um Pyrus communis, also die normale Birne, sind aber auch mal unter anderem oder im Wesentlichen hier an der Humboldt-Uni zur Berlin-Untersuchung gelaufen mit anderen Arten, und die haben eben festgestellt, dass da durchaus ein gewisses Potenzial vorhanden ist. Also zum Beispiel mit Pyrus betulifolia oder Pyrus salicifolia pendula oder auch, um noch eine dritte zu nennen, Pyrus korsinski, die waren alle vielleicht zu den anderen Sorten, die sehr rasch Birnengitterrost bekommen haben, mal die gesund bis nahezu maximal 5% Befall. Also man kann die Pflanze als solches dann einfach nutzen oder eben auch als Basis für eine Züchtungsgrundlage verwenden. Das heißt, bis dann natürlich dann irgendwo eine Sorte auf den Markt kommt, die man direkt verwerten kann, wird natürlich noch was länger dauern. Auch hier vielleicht noch ein Nachsatz, diese sogenannten Naschi-Birnen, die im Wesentlichen auf Pyrus pyrifolia zurückgehen, also diese apfelfrüchtigen Birnen, die sind also auch hier im Wesentlichen anfällig. Also auch dies wäre jetzt keine Lösung in dem Sinne, um dem Birnengitterrost hier aus dem Weg zu gehen. Ja, was geht noch Richtung Vorbeugenbekämpfung? Oft immer so dieser Hinweis, zitiert ja Laubentfernung im Herbst. Bei vielen Pilzen mit Sicherheit sinnvoll, die also im Boden, also in diesem Fallop hier, den Winter überstehen und von dort wieder die neue Infektion starten. Bei Birne ist es, oder bei Birngitterrost ist es hier nicht relevant, weil ja die Blätter, was haben die von der Funktion? Aufgabe ist Infektion des Wacholders im Sommer, Herbst. Wenn das Laub heruntergefallen ist, können die Sporen, die hier gebildet werden, der Birne zumindest im nächsten Frühjahr keine Gefahr mehr darstellen. Das heißt, ob ich das Laub jetzt wegräume oder liegen lasse, ist jetzt für die Birne bezüglich Infektion Birngitterrost absolut nebensächlich, interessiert überhaupt nicht, weil nämlich die Infektion der Birne jedes Jahr neu eben im Frühjahr über den Wacholder läuft und nicht über die im Herbst heruntergefallenen Birnblätter. Also die kann ich problemlos liegen lassen, muss ich also nicht hier irgendwo aktiv werden. Anderer Punkt, der natürlich immer zitiert wird, ist natürlich der Wunsch, hier irgendwelche Fungizide oder Stärkungsmittel einzusetzen, also sprich zu spritzen. Gucken wir uns mal den Wacholder an. Also ein einmal infizierter Wacholder, dann war es das. Also eine kurative Behandlung ist hier nicht möglich. Ich kann maximal eine protektive, also eine vorbeugende Spritzung durchführen. Wenn also jetzt hier der Sporenflug von der Birne Richtung Wacholder erfolgt, also Sommer, Spätsommer, könnte man jetzt im Erwerbsanbau in gefährdeten Lagen durchaus denkbar hier vielleicht 2 bis 3 Spritzungen einsetzen. Müsste man dann von der Zulassung her schauen, was dann vielleicht hier passen könnte. Aber das wäre jetzt vom Grundsatz her zumindest denkbar. Was eher dann zumindest im Haus- und Kleingarten ein Thema ist, ist natürlich Stichwort Birne. Diese zu schützen ist auch möglich. Im Wesentlichen erfolgt hier die Spritzung zum Zeitpunkt der Blüte. Mehrfache Spritzungen sind hier erforderlich. Man hat zwar den Nachteil, direkte Zulassungen gegenüber Birngitterrost gibt es zurzeit zumindest im Moment nicht. Man kann aber legal auch die Nebenwirkung von verschiedenen Schorfprodukten nutzen. Und da man meistens eine Birne auch den Birnenschorf hier im Haus- und Kleingartenbereich besitzt, kann man problemlos hier Mittel gegen Birnenschorf spritzen, eine Indikation gegenüber diesem Pilz haben und weiß aber, dass man hierbei auch diesen Birngitterrost sehr gut mitbekämpft. Da zählen im Wesentlichen bei den Pflanzenschutzmitteln Wirkstoffe dazu wie Myclobutanil, die dann von den verschiedensten Herstellern angeboten werden. Pilzfrei Activur gibt es da, Bayergarten, Universal, Pilzfrei M, aber es kommt im Wesentlichen hier auf den Inhaltsstoff an, also hier Myclobutanil. Das ist übrigens auch der Grund, warum im Erwerbsanbau Birngitterrost eigentlich kein Thema ist, weil die nämlich regelmäßig gegen Schorf spritzen und damit dieses Thema Birngitterrost von vornherein einfach kein Thema ist, weil das einfach hier mitbekämpft wird. Bei den Stärkungsmitteln auch dann noch ein kurzer Hinweis zu, gibt es natürlich ebenfalls Produkte, die hier eingesetzt werden können, recht gut oder mit guten Erfolgen versehen wären, so ein Produkt wie Neudovital. Ach ja, also neben jetzt Gymnosporangium Sabine, Stichwort Wacholder Birne, gibt es aber noch andere Gymnosporangium-Arten, sollte man nicht vergessen. Nur ein Beispiel wäre Gymnosporangium clavariiforme. Warum ist der jetzt interessant? Der macht einen Wirtswechsel zwischen Birne, hier eher weniger, sondern mehr von Crategus zu bestimmten Wacholderarten. Beim Wacholder ist hier im Wesentlichen Uniborus communis gefährdet. Deswegen auch interessant, weil nämlich Uniborus communis eben eine gegenüber dem Birnengitterrost hier resistente Art ist, aber gegenüber diesem jetzt hier dann wieder eine empfindliche Art. Also es gibt nicht nur den Birnengitterrost, sondern auch noch andere Gymnosporangium-Arten. Also man merkt schon, das Thema ist relativ komplex und groß. Da reichen diese 15 Minuten, die wir immer haben, eigentlich gar nicht aus. Aber ich denke, das Wichtigste ist eigentlich gesagt und damit sollten Sie gewappnet sein für eventuelle Anfragen, wenn eben jemand kommt mit dem Satz, also wissen Sie, die Flecken an meiner Birne, das schaut da ganz komisch aus, die können mir da bestimmt weiterhelfen, dann können Sie weiterhelfen. Also, ich wünsche Ihnen was, bis nächste Woche dann.